SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß, guten Abend. Privilegien für Menschen mit Corona-Impfung sollte es erstmal nicht geben, sagt der Deutsche Ethikrat. Was die Sprecherin der Arbeitsgruppe Pandemie des Ethikrats davon hält, dass Konzertveranstalter trotzdem Tickets bevorzugt an Geimpfte verkaufen wollen, sagt sie uns im SWR-Tagesgespräch. Der Koalitionsausschuss hat weitere finanzielle Hilfen in der Corona-Krise beschlossen. Dazu ein Kommentar aus unserem Hauptstadtstudio. Und 5 Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg können die Grünen ihren Vorsprung vor der CDU ausbauen, zumindest in einer neuen Umfrage. Wie die Parteien im Land darauf reagieren, hören wir gegen Ende dieser halben Stunde. Sollten Menschen, die gegen Corona geimpft sind, mehr Normalität leben können oder dürfen als die Nicht-Geimpften? Diese Frage beschäftigt Deutschland eigentlich schon, seit die Impfstoffe entwickelt werden. Heute hat die Präsidentin des Ethikrats, Büchs, die Position des Gremiums dazu dargestellt. Kurz zusammengefasst, ist es für Sonderrechte für Geimpfte aus Sicht des Ethikrats noch zu früh, weil noch zu wenige Menschen tatsächlich geimpft sind und weil noch nicht klar ist, wie ansteckend möglicherweise Geimpfte trotzdem sein können. Längerfristig, wenn dann die Impfquote steigt, dann sollten allerdings die derzeit geltenden Freiheitsbeschränkungen gelockert werden, sagt der Ethikrat. Private Firmen seien allerdings grundsätzlich frei in ihrer Entscheidung, mit wem sie einen Vertrag abschließen. Deshalb hätten sie prinzipiell auch die Möglichkeit, nach dem Impfstatus zu differenzieren. Der Konzertveranstalter Eventim hat zum Beispiel gestern angekündigt, dass er sowas in der Art plant. Gleich ein Gespräch mit Sigrid Graumann vom Deutschen Ethikrat. Vorher noch 2 Meinungen dazu aus unserem Hauptstadtstudio. Sollten Geimpfte so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurück dürfen? Martin Bohne ist dagegen.
Sonderregeln für Geimpfte, die darf es nicht geben. Jetzt verbieten sich solche Gedankenspiele ohnehin. Solange sich nicht jeder impfen lassen kann und noch nicht klar ist, in welchem Ausmaß Geimpfte das Virus an andere übertragen können. Aber auch bei zunehmender Durchimpfung darf es keine Ungleichbehandlung geben. Die dann hoffentlich mögliche schrittweise Aufhebung der Eingriffe in die persönlichen Freiheitsrechte muss für alle gleichermaßen und im gleichen Tempo erfolgen. Schon deshalb, weil das Virus unberechenbar bleiben und die Gefahr der Ansteckung anderer bestehen bleiben wird. Ausnahmen für Geimpfte könnten auch eine falsche Sicherheit suggerieren und zu einem Nachlassen in der persönlichen Vorsicht verleiten. Außerdem muss man sich mal die praktischen Probleme vorstellen. Man müsste seinen Impfstatus ja ständig bei allen möglichen Gelegenheiten nachweisen. Und müssten dann nicht auch Unterschiede gemacht werden, je nachdem, welchen der ja unterschiedlich wirksamen Impfstoffe man bekommen hat und wann man ihn bekommen hat? Und noch etwas. Sollte sich der Eindruck verbreiten, dass eine Impfpflicht durch die Hintertür kommt, dann wäre das Wasser auf die Mühlen der Impfgegner. Und die so wichtige Akzeptanz der Impfkampagne würde leiden.
Soweit die Meinung von Martin Bohne. Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn sieht das etwas anders. Für ihn wird es langsam Zeit für Lockerungen, auch wenn das zunächst mal zu Ungleichbehandlungen führt.
Viele Menschen müssen seit Monaten mit weitgehenden Einschränkungen leben. Sie dürfen keine Verwandte oder Freunde mehr treffen, sie müssen zu Hause bleiben, können allenfalls Spaziergänge machen und auch die nur mit Abstand und Maske. Unser normales Leben können wir nun schon seit vielen Monaten derzeit nicht leben. Keinen Sport treiben, keine Konzerte oder Theater besuchen, nicht mal im Restaurant essen oder abends in der Kneipe einen trinken. Für viele Menschen, die nicht in einer Familie oder mit anderen zusammenleben, bedeutet das Alleinsein die schlimmste Einschränkung. Es trifft dabei besonders ältere Menschen. Deshalb bin ich sehr dafür, dass geimpfte Menschen mehr Freiheit bekommen. Natürlich aber nur, wenn weitgehend gesichert ist, dass die Ansteckungsgefahr durch die Impfung gebannt ist. Natürlich dauert es noch eine Weile, bis die gesamte Bevölkerung geimpft ist. Aber wir sollten den schon geimpften Menschen es gönnen, dass sie vielleicht schon wieder mehr am richtigen Leben teilnehmen können. Sport machen, zum Yoga gehen oder es sich mal wieder in einem Restaurant schmecken lassen. Das könnte natürlich die Menschen ärgern, die noch auf ihre Spritze warten müssen. Aber wir sollten es den schon Geimpften gönnen und warten. Denn wir wissen ja, irgendwann werden wir alle wieder unser normales Leben zurückbekommen.
Meint Hauptstadtkorrespondent Thorsten Huhn. Der Deutsche Ethikrat ist gegen Privilegien für Menschen, die schon gegen Corona geimpft wurden. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. So hat es die Vorsitzende des Ethikrats, Elena Büchs, heute in einer offiziellen Stellungnahme gesagt. Im SWR-Tagesgespräch jetzt Sigrid Graumann. Sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Pandemie des Deutschen Ethikrats. Ein Ende der Beschränkungen für Geimpfte soll es erst geben, wenn ausreichend Impfangebote da sind und klar ist, dass Geimpfte das Virus nicht übertragen. Wer legt eigentlich den Zeitpunkt fest? Was muss vorliegen, damit Geimpfte ihre Freiheiten zurückerhalten?
Der Ethikrat ist der Meinung, dass die Infektionsschutzmaßnahmen, also die Freiheitsbeschränkungen für alle Bürger möglichst gleichmäßig zurückgenommen werden sollen. Voraussetzung dafür ist, dass die Intensivstationen nicht mehr von Überlastung bedroht sind. Und die Situation, die werden wir dann erreichen, wenn möglichst viele Menschen, die ein Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, bereits geimpft sind.
Der Konzertveranstalter Eventim will Tickets nur an Geimpfte verkaufen. Der Mainzer Fußballmanager Lehmann will Geimpfte bevorzugt ins Stadion lassen. Beides natürlich, wenn die eben angesprochenen Bedingungen Impfen für alle und keine Übertragbarkeit vorliegen. Was halten Sie von solchen Ankündigungen?
Also ich halte nicht viel von den Ankündigungen, das ist meine persönliche Meinung dazu, aber das kann privaten Anbietern, das hat der Ethikrat eben auch festgestellt, können wir, wenn mal die Öffnung grundsätzlich wieder möglich ist, also wenn Konzertveranstaltungen und Fußballspiele grundsätzlich wieder für Publikum geöffnet sind, können wir das privaten Anbietern nicht unbedingt verbieten. Ob das eine gute unternehmerische Entscheidung ist, das sei mal dahingestellt.
Ist es nicht nachvollziehbar, weil womöglich weniger Besucher kommen, wenn sie fürchten müssen, sich einem Superspreader-Event auszusetzen? Also Stichwort, es gibt ein paar Lockerungen, aber die Vertreter von Konzertveranstaltern oder Fußballvereinen sagen, wir lassen nur Geimpfte rein.
Ja, was dabei vergessen wird oder wo, denke ich, ein falscher Eindruck sich in der Öffentlichkeit breit gemacht hat, ist, dass viele davon ausgehen, und ich denke, das tut betreffend Manager auch zu, dass viele davon ausgehen, dass die Impfung davor schützt, sich selbst zu infizieren und das Virus an andere weiterzugeben. Das ist aber nur teilweise der Fall. Also wir gehen davon aus, dass die Infektiosität nach den derzeit vorliegenden Zahlen ungefähr um die Hälfte reduziert ist, aber nicht mehr. Von daher wäre es geradezu fahrlässig, sich darauf zu verlassen, dass Geimpfte die Krankheit nicht mehr weitergeben können. Das könnte sogar dazu führen, dass das Infektionsgeschehen angeheizt wird.
Ist es nicht andererseits auch so, dass die Aussicht auf Urlaub, Veranstaltungs- oder Restaurantbesuch eine willkommene Motivation ist, wenn es darum geht, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen?
Ja, ich glaube, das ist erstmal eine falsche Motivation. Die beste Motivation, sich impfen zu lassen, ist die Aussicht, selbst nicht schwer an Covid erkranken zu können. Und das garantieren die Impfungen mit einer relativ hohen Sicherheit. Also ich würde sagen, wir sollten versuchen, die Impfskeptiker damit zu überzeugen, dass es im Interesse ihres eigenen Gesundheitsschutzes ist, sich impfen zu lassen und nicht mit falschen Versprechungen Anreize setzen.
Sie haben vorhin gesagt, die Maßnahmen sollten möglichst für alle gleichzeitig gelockert werden. Haben Sie da einen Zeitraum? Wann, glauben Sie, wird das der Fall sein?
Ich glaube, dass es gar nicht so lange dauern wird, bis die schmerzlichsten Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden können. Es werden ja jetzt zunächst nach den Priorisierungskriterien, die aufgestellt wurden, an denen ja auch der Ethikrat beteiligt waren, werden ja jetzt zunächst die Gruppen geimpft, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Wenn die nicht mehr krank werden, dann müssten unsere Intensivstationen relativ schnell entlastet werden und unser Gesundheitswesen relativ schnell nicht mehr von Überlastung bedroht sein. Das heißt, wenn nicht mehr so viele Menschen krank werden, müssen auch nicht mehr so viele Menschen in den Krankenhäusern behandelt werden. Sobald das der Fall ist, fallen dann auch die Rechtfertigungen für die Freiheitsbeschränkungen nach und nach weg.
Wann glauben Sie, wird das sein? Frühling, Sommer?
Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also wir gehen davon aus, dass es schon noch einige Wochen bis Monate dauern wird. Und ob dann alle Freiheitsbeschränkungen aufgehoben werden können, ist dann auch noch nicht garantiert. Also wir haben mal vorsichtig gesagt vom Ethikrat, dass gerade die Abstandsregeln und die Masken dass die noch relativ lang auch für alle zumutbar sind. Die schützen eben auch davor, das Virus weiterzugeben.
Schauen wir noch auf ein anderes Thema in der Diskussion. Sie haben es eben schon kurz angesprochen, die Impfreihenfolge. Aktuell sind alte Menschen dran, Pflegepersonal, bestimmte Risikopatienten. Sie sind im Ethikrat auch zuständig für das Thema Behinderung. Gerade in dieser Woche haben sich viele Behindertenvertreter zu Wort gemeldet, weil unter ihnen dann doch eine große Zahl an Risikopatienten sind. Die haben das Gefühl, dass sie gerade so ein bisschen durchs Raster fallen. Sollte man bei der Impfpriorisierung nochmal nachsteuern?
Ich würde sagen, nachsteuern bei der Priorisierung selbst ist nicht notwendig. Also weil die Gruppen, die Sie jetzt meinen, also Menschen mit Behinderungen, die zum Beispiel auf persönliche Assistenz zu Hause angewiesen sind, haben ein höheres Infektionsrisiko. Einfach deshalb, weil sie auf körpernahe Arbeiten, Versorgungsarbeiten angewiesen sind oder Assistenzarbeiten angewiesen sind. Diejenigen, die chronische Krankheiten haben, haben ein besonders hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Die Gruppen sind in der Priorisierung von den, was die Regeln angeht, einbezogen. Es hat am Anfang, denke ich, Fehler gegeben, die Gruppen jetzt konkret in den Impfplänen zu berücksichtigen. Da hat das Gesundheitsministerium aber mittlerweile nachgesteuert und es wird auch weiter nachgesteuert. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Benachteiligungen, die hier viele zu Recht befürchtet haben und die sicherlich zum Teil auch bestanden haben, dass das korrigiert wird.
Im SWR-Tagesgespräch die Sprecherin der Arbeitsgruppe Pandemie des Deutschen Ethikrats, Sigrid Graumann. Das Interview haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat gestern Abend weitere finanzielle Erleichterungen in der Corona-Krise beschlossen. Ein Zuschlag für Hartz-IV-Empfänger und ein Kinderbonus sollen vor allem Bedürftige und Familien entlasten. Unternehmen können Verluste aus der Corona-Zeit besser mit Gewinnen aus vergangenen Jahren verrechnen. Und für die Kulturbranche, in der es für Hunderttausende Menschen um die Existenz geht, wird eine weitere Milliarde an Hilfen bereitgestellt. Was bleibt vom Koalitionsausschuss? Dazu ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt.
Auf den ersten Blick wirken die Hauptergebnisse des Koalitionsausschusses gut und sinnvoll. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, wo da noch Mängel sind. Zuerst zu den Pluspunkten. Es gibt künftig mehr Geld für Menschen mit weniger Einkommen, besonders für alle, die jüngere Kinder haben. Und es gibt Erleichterungen für Firmen. Sie dürfen ihre Corona-Verluste mit früheren Gewinnen verrechnen. Das gibt ihnen mehr finanziellen Spielraum. All diese Maßnahmen waren überfällig. Gut übrigens auch, dass die Kultur mehr Geld bekommt und auch die Gastronomie, wenn sie denn endlich wieder öffnen darf. Damit sind wir bei den Mängeln und bei der Kritik an der neuesten Runde im Koalitionsausschuss. Für die Ärmsten ist das alles noch zu wenig. Es stimmt leider, Menschen, die Hartz IV bekommen und Leute mit sehr niedrigen Einkommen überhaupt, haben Mehrausgaben und andere Einschränkungen, die bis heute nicht richtig ausgeglichen werden. Es ist unverständlich, warum die Union hier blockiert hat. Und was Firmen und Unternehmen betrifft, so kommt die steuerliche Besserstellung jetzt erheblich zu spät. Die Opposition und Wirtschaftsverbände fordern das schon seit Monaten. Es ist nicht zu verstehen, warum die SPD hier blockiert hat. Zum Schluss noch eine kurze Stilkritik. Es war schön und harmoniebetont, dass Armin Laschet Gedichtbände mitbrachte zu seinem Einstand im Koalitionsausschuss. Prompt las man sich gegenseitig daraus vor. Vielleicht wirkten deshalb alle so einmütig nach dem Verhandlungsende am späten Abend. Das ist kein politischer Kitsch, sondern das Signal, dass hier einer kommt, der integrieren will. Das ist besser als übermäßige Konfrontation und Spaltung.
Ein Kommentar von Alfred Schmidt. Die da oben in der Politik wissen doch gar nicht, wie es den Menschen geht. Diesen klassischen Stammtischspruch versucht Bundeskanzlerin Merkel mit ihrem Bürgerdialog zu entkräften. Normale Menschen können mit der Kanzlerin sprechen, ihr Fragen stellen. In Pandemiezeiten geht das natürlich nur virtuell, aber es geht. Heute zum fünften Mal. Der Schwerpunkt lag auf Familien und ihren Problemen in der Corona-Krise. Hauptstadtkorrespondent Volker Schafranke hat zugehört.
14 Väter und Mütter aus der ganzen Republik und den unterschiedlichsten Familiensituationen, vorgeschlagen von Familienverbänden. Kanzlerin Angela Merkel war sofort klar, nur 90 Minuten Zeit für alle möglichen Fragen und Anregungen. Das wird eng.
Wir müssen nur gucken, dass alle noch drankommen. Genau. Sagen Sie Ihren Punkt noch schnell und dann alle wollen.
Es beginnt Eva-Maria Vogt aus Rheinland-Pfalz. Die alleinlebende Mutter arbeitet als Juristin auch oft von zu Hause aus. Dort sind dann 2 Kinder, 2 und 8 Jahre alt. Von der Belastung im Homeoffice, die permanente Aufmerksamkeit, wenn nicht immer die Notbetreuung in Kita und Schule greift, ist das eine. Die Nerven liegen aber auch blank, weil die Rücksichtnahme fehlt.
Wenn man mir beim Einkaufen von mir verlangt, dass mein Grundschulkind einen eigenen Einkaufswagen mit sich führt, damit die Kontaktpersonenanzahl im Laden nicht überschritten wird. Das funktioniert nicht für Alleinlebende. Wir können unsere Kinder nicht zu Hause lassen. Wir werden ausgeschlossen.
Und nahezu alle Väter und Mütter, die anschließend ihr Statement abgeben, wünschen sich mehr Verständnis und Kitas und Schulen wieder öffnen. Angela Merkel merkt sofort, hier ist eine klare Aussage nötig.
Also das, was ich Ihnen zusagen kann, ist, dass das Erste, an dem wir wieder öffnen, die Kitas und die Grundschulen sein werden, vor allem anderen.
Einen genauen Zeitpunkt kann und will sie nicht nennen, schiebt aber nach.
Das Ziel ist, so schnell wie möglich wieder so viel wie möglich Normalität.
Die Kanzlerin ist ganz bei der Sache mit Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Auch als Katharina Bertram als alleinerziehende Mutter berichtet, mehr Kindergeld und Kinderbonus, schön und gut. Das müsse in ihrer Situation aber immer halbiert werden mit dem getrennt lebenden Partner.
Kleine Hilfen für Alleinerziehende, die versickern ja zum Teil zur Hälfte, weil sie geteilt werden müssen mit dem unterhaltspflichtigen Partner, zum Teil, weil sie gegen andere Sozialleistungen aufgerechnet werden und dann gar nicht mehr zum Tragen kommen.
Und als Julia Kuhnt noch berichtet, sie habe für ihr 13-jähriges Kind gar nichts vom verlängerten Kinderkrankengeld, dies würde eben nur bis zum 12. Lebensjahr gezahlt, stellt Merkel klar.
Also das nehme ich auch nochmal auf. Ich habe jetzt diese halbierten Gelder, die sie immer kriegen als Alleinerziehende und dann eben auch dieses 12. Lebensjahr, das nehme ich nochmal auf.
Ihan Kodre aus Wattenscheid ist den Tränen nah, als sie aus ihrer Arbeit beim katholischen Sozialdienst für Männer und Frauen berichtet. Familien mit Migrationshintergrund seien vielfach überfordert, wenn die Schule fehlt.
Die Familien wollen deren Kinder mit Bildung helfen. Die Kinder sind zu Hause, die Lehrer arbeiten auf Hochtouren, Schulen auch, die Kinder kommen zu Hause, die Eltern sind machtlos.
Auch wenn die Kanzlerin nicht sofort helfen kann, eines nimmt sie von diesem Termin sicher mit. Kinder und Eltern sind am Limit in dieser Pandemie.
Viel Kraft, viel Nerven und dass es bald möglichst normal wird.
Sagt die Kanzlerin. Die Rückkehr zu größerer Normalität ist aber vor allem an eine erfolgreiche Corona-Impfung der Bevölkerung gebunden. Das war der Tenor auch nach dem Impfgipfel am Montag. Wie stehen die Menschen zum Impfen? Wie sehen sie die Corona-Maßnahmen? Diese Fragen hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP im Auftrag der ARD gestellt. Sabine Henkel kennt die Ergebnisse der Umfrage des Deutschland-Trends für Februar. Frau Henkel, wie ist die Stimmung momentan in der Bevölkerung?
Ich würde sagen, sie kippt. Zumindest gibt es Anzeichen dafür. Zum einen, was die Corona-Maßnahmen angeht, da findet zwar immer noch eine Mehrheit, dass die angemessen sind, aber es sind nur noch 51%, die das sagen. Und der Stimmungswandel drückt sich vor allem in der Frage nach dem Krisenmanagement von Bund und Ländern aus. Da sind mehr Leute unzufrieden als zufrieden. 56% sind es, die sagen, nee, wir sind nicht zufrieden mit der Arbeit der Entscheider in dieser Krise. Das könnte vor allem mit den Impfungen zusammenhängen. Da sagen jedenfalls 68%, dass ihnen das Impfen viel zu langsam geht.
Was bedrückt die Menschen am meisten?
Dass Schulen und Kitas zu sind, beziehungsweise dass es nur Digitalunterricht oder Notbetreuungen gibt, da sagen 77%, dass sie befürchten, dass Kinder deswegen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Und das sind viel mehr, als das im Januar noch so gesagt haben. Sehr viele sorgen sich auch um die wirtschaftliche Situation in Deutschland, das sind 73%. Und interessant ist, dass diese Sorgen, also um die Kinder und um die Wirtschaft, deutlich größer sind als die Angst vor Virusmutationen oder auch davor, sich selber mit dem Virus anzustecken.
Und was sagen die Menschen zum Thema Impfen?
Da gibt es ein ganz klares Meinungsbild. Eine große Mehrheit will sich impfen lassen. 76%, das sind seit November immer mehr Menschen geworden, die da zustimmen. Also viele warten darauf, geimpft zu werden und es dauert ihnen zu lange, bis es soweit ist. Sie erwarten mehr Tempo. Und Sonderrechte lehnt eine große Mehrheit ab. Das wird ja diskutiert, dass Geimpfte in den Urlaub fahren dürfen oder dass Restaurants für Geimpfte öffnen, während die Nicht-Geimpften weiter darauf verzichten müssen. Und da zeigen sich doch sehr viele solidarisch. 68% halten das für falsch und wollen das nicht.
Vielen Dank, Sabine Henkel. Gut 5 Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen ihren Vorsprung von der CDU ausbauen können. Das geht aus einer neuen Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag von SWR und Stuttgarter Zeitung hervor. Die Reaktion der Parteien auf die neue Umfrage fasst Knut Bauer zusammen.
Der Vorsprung wächst, auch wenn die Grünen einen Punkt verlieren und jetzt bei 34% liegen. Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz:
Die Landtagswahl ist noch nicht entschieden, denn die Landtagswahl ist erst in 5 Wochen. Aber ich sag's mal ganz offen, wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt.
Von derartigen Höhenflügen ist die CDU in der neuen Umfrage weit entfernt. Sie verliert 3 Punkte und kommt auf 27%. Der Abstand zu den Grünen wird also größer, obwohl die CDU angetreten ist, wieder stärkste politische Kraft in Baden-Württemberg zu werden. Generalsekretär Manuel Hagel flüchtet sich in Zweckoptimismus.
Wer Zweiter ist, muss doch Erster werden wollen. Vor wenigen Wochen gab es eine Umfrage, die sah uns gleich auf mit den Grünen. Dann gab es eine Umfrage, die sah uns mal vor den Grünen. Dann gab es eine, die sah uns hinter den Grünen. Allein diese Aufzählung zeigt doch, wie volatil das alles auch ist.
Dennoch wird auch der Abstand der Spitzenkandidaten immer größer. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten würden sich 65% für Winfried Kretschmann entscheiden und nur 16% für CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann. Für SPD-Fraktionschef Andreas Stoch ist das Rennen um die Spitzenposition im Land daher so gut wie gelaufen.
Nach den Zahlen ist für mich der Kampf um Platz 1 entschieden. Winfried Kretschmann wird aller Voraussicht nach Ministerpräsident bleiben. Aber dann kommt die entscheidende Frage, mit wem soll er regieren? Und ich glaube, die SPD hat das bessere Angebot und deswegen wollen wir für unsere Position werben.
Die SPD gewinnt einen Punkt und kommt auf 11%. Auch die FDP kann 2 Punkte zulegen und liegt jetzt bei 9%. Für Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke zeigt diese neue Umfrage vor allem eins.
Man möchte die FDP in der Landesregierung sehen. Und offensichtlich kommen auch unsere Themen an, nämlich den Verbrennungsmotor nicht vernichten, sondern ihn umweltfreundlich zu machen.
Sowohl FDP als auch SPD haben ihre Bereitschaft bereits signalisiert, mit den Grünen eine Ampelkoalition bilden zu wollen. Darauf arbeiten sie in den nächsten Wochen hin. Die beiden Oppositionsparteien haben auch von der wachsenden Unzufriedenheit mit dem Corona-Management der Landesregierung profitiert. Nicht geholfen hat dies der AfD, die mit 10% einen Punkt einbüßt. Unverändert auf 3% kommt die Linke, die damit erneut den Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg verpassen würde.
Der Bericht von Knut Bauer. Noch gibt es nur wenige zugelassene Impfstoffe gegen Covid-19. Und zumindest in der EU gab es bei allen Herstellern schon Lieferschwierigkeiten. Da wäre es doch nicht schlecht, wenn man für die erste und zweite Impfung nicht auf das gleiche Präparat angewiesen wäre. Wenn man also die Impfstoffe kombinieren könnte und einfach den nehmen, der gerade da ist. Ob das geht, das wollen jetzt britische Wissenschaftler herausfinden. Einzelheiten von Udo Schmidt.
Verschiedene Impfstoffe zu kombinieren, könnte die Flexibilität bei der Vergabe von Impfungen deutlich erhöhen, hoffen die Macher der heute begonnenen Studie, die von der britischen Regierung mit 7 Millionen £, knapp 8 Millionen €, unterstützt wird. In der klinischen Studie mit 820 Teilnehmern im Alter von 50 Jahren und darüber sollen jetzt die Impfstoffe von AstraZeneca und Pfizer-BioNTech kombiniert werden. Matthew Snape von der Universität Oxford im BBC Radio 4.
Das Hauptinteresse ist, die Flexibilität zu testen, um auch eine AstraZeneca-Impfdosis an jemanden ausgeben zu können, der eine erste Impfung von Pfizer erhalten hat. Das wäre eine wichtige Alternative.
2 Fragen, sagt Matthew Snape, stehen im Fokus der Studie.
Wir schauen, ob die Impfstoffkombination gleich gut wirkt. Aber wir wollen auch erfahren, ob es vielleicht sogar besser ist. Tierstudien zeigen, dass dies möglich sein könnte. Das ist ein spannender Aspekt.
Gleichzeitig sollen unterschiedliche Intervalle bei der Gabe der beiden Impfdosen getestet werden. Erfahrung mit der Kombination verschiedener Impfstoffe gibt es bereits beim Schutz vor Hepatitis, Polio, Masern und Mumps. In diesem Fall jedoch werden Impfstoffe unterschiedlicher Wirkmechanismen kombiniert. Während Pfizer-BioNTech einen RNA-Impfstoff anbietet, schützt AstraZeneca mit einem sogenannten Vektorimpfstoff.
Sie liefern den Schutz auf unterschiedlichen Wegen. Es ist spannend und aufregend, solche Impfstoffe kombiniert zu verabreichen.
Die heute begonnene Studie ist auf insgesamt 13 Monate angelegt. Das Team um Matthew Snape erwartet erste Ergebnisse aber bereits bis Juni. Derzeit, so Großbritanniens für die Covid-Impfung zuständige Staatssekretär Nadim Zahavi, werde sich an der Impfpraxis im Vereinigten Königreich durch die Studie nichts ändern. In Großbritannien sind bereits mehr als 10 Millionen Menschen geimpft worden. Eine zweite Impfung haben allerdings erst etwa 500.000 Menschen erhalten.